Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es geht hier heute durchaus mal kernig zur Sache. Zum Beispiel so.
Ich glaube, ich muss Ihnen Ihren verdammten Hals umdrehen, Mr. Cordray.
Bleib sitzen, Mann.
Halt du dich da raus.
Zurück, Jean.
Ja, der knurrige, lakonische Raymond Chandler-Sound, den hören Sie ausführlicher, wenn wir Ihnen eine Hörspielbox mit 5 Chandler-Geschichten vorstellen. In einer halben Stunde etwa machen wir das. Und gleich geht es um einen neuen Roman, der sich mit der Frage auseinandersetzt, sollte man überhaupt noch Kinder kriegen in einer Welt in der Klimakrise? Und wir können jetzt über einen neuen Roman reden, der ziemlich verstörende Fragen verhandelt, Fragen, die unser Verhältnis zu Kindern betreffen. Zum Beispiel, sollten wir überhaupt noch Kinder in eine Welt setzen, die auf eine Klimakatastrophe zusteuert? Oder was tun, wenn man Kinder hat und merkt, dass man überhaupt nicht damit zurechtkommt? Verena Kessler setzt sich in ihrem neuen Buch mit solchen Fragen auseinander. Das ist ihr zweiter Roman nach ihrem viel beachteten Debüt mit dem Buch Die Gespenster von Demmin. Und jetzt ist sie in Leipzig für uns im Studio. Frau Kessler, seien Sie willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Sie haben eine Zeit lang, weiß ich schon, viele Bücher gelesen zum Thema Mutterschaft und Kinderkriegen. Hat Ihnen denn bei diesen Büchern irgendwas gefehlt, sodass Sie dachten, da könnte ich eine andere Geschichte erzählen?
Also gefehlt würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich glaube eh nicht, dass man das Thema unbedingt vollständig abdecken kann. Aber ich habe mich eben für diese Frage interessiert, können wir noch Kinder bekommen in dieser Welt? Und dazu hat es noch keinen Roman gegeben, so zumindest keinen, der meine Fragen irgendwie beantwortet hat. Und deswegen dachte ich, da fange ich mal an, den zu schreiben.
Eine ihrer Figuren erzählt in dem Roman, dass das Thema Kinder unter ihren Freundinnen irgendwann aufkam und das dann praktisch unausweichlich wurde, sich irgendwie zu diesem Thema zu verhalten, zumal als dann die ersten Freundinnen dann auch selbst Kinder bekommen haben. Haben Sie das in Ihrem Umfeld ähnlich erlebt?
Ja, das war bei mir wirklich ganz genauso. Also wie ich es auch schreibe, irgendwann hat das einfach angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Also dass man einfach mit Freundinnen darüber ins Gespräch kommt, wollen wir Kinder und wann und wie genau gestaltet sich dann Familie eigentlich? Ist man sich sicher oder zögert man? Und da gab es wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven, die ich letztendlich auch oder viele davon konnte ich dann ins Buch auch einweben.
Und eine vertritt Eva, die eine der 4 Frauen, von denen Sie erzählen in dem Roman. Eva Lohaus heißt sie vollständig. Sie ist Lehrerin und sie wird weithin bekannt und auch umstritten, weil sie öffentlich eben die Position vertritt, man sollte angesichts der Klimakrise keine Kinder mehr in die Welt setzen. Auf jeden Fall in unserer westlichen Welt nicht mehr. Warum denkt diese Eva das denn?
Ja, eigentlich hat sie 2 Gründe dafür. Und der eine ist, dass sie sagt, jeder Mensch, der hier geboren wird, ist einfach für so viel Treibhausgasausstoß verantwortlich, dass man eigentlich sagen müsste, das können wir nicht mehr machen. Und das zweite ist, dass sie sagt, jedes Kind, das heute noch geboren wird, wird einfach auf jeden Fall unter den Folgen der Klimakrise leiden. Und da sollte man sich eben fragen, will man seinem Kind das wirklich noch antun?
Als man diese Eva kennenlernt in ihrem Roman, da lassen sie die zuerst so recht dominant auftreten oder vielleicht auch herrisch. Später lernt man andere Seiten von ihr kennen, aber erstmal diese Figur mit dieser radikalen und verstörenden Einstellung führen sie erstmal über dieses Dominierende ein. Warum führen sie die so ein?
Weil es auch Spaß gemacht hat. Also Eva ist einfach ein Mensch, der sich gerne mit Fakten auseinandersetzt. Also sie ist niemand, der davor die Augen verschließt. Und dann ist sie auch eine Person, die ziemlich rechthaberisch ist und die das dann auch unbedingt gerne verkünden möchte, was sie da so draus geschlossen hat. Und es hat auch Spaß gemacht, sie das alles tatsächlich einfach mal so knallhart aussprechen zu lassen und gleichzeitig ihr dann eben auch die Reaktionen zu geben, die vielleicht auch erwartbar sind, nämlich dass viele Leute das auch anders sehen. Genau, und im Laufe des Romans lernt man sie dann auch noch auf eine andere Art und Weise kennen, denn sie ist ja eigentlich Lehrerin und ihr wird immer so vorgeworfen, sie sei Kinderhasserin, aber eigentlich sagt sie das auch alles, weil sie sich eben um die Zukunft der Kinder sorgt.
Das ist eine der Frauenfiguren, der vier in ihrem Roman Eva. Die vier, die haben alle verschiedene Perspektiven und Erfahrungen mit dem Kinderhaben. Wenn wir auf die anderen drei mal kurz schauen, ich will das mal ganz kurz skizzieren, wie die anderen leben mit dieser Frage. Also das einmal die junge Journalistin Sina, die hätte sehr, sehr gerne ein Kind mit ihrem Partner, aber trotz aller Versuche wird sie nicht schwanger. Ist für sie sehr, sehr belastend, diese ungewollte Kinderlosigkeit. Dann gibt es ihre Schwester Mona, die hat dagegen drei Kinder und hat echt zu kämpfen mit diesem Leben, mit den drei Kindern, fühlt sich oft ausgelaugt, tief erschöpft von diesem Leben. Sie scheint sich zu wünschen, zumindest in manchen Momenten ohne Kinder leben zu können. Und dann die vierte Person, eine Frau, die einen Sohn hatte. Und dieser Sohn ist gestorben mit 8 Jahren. Über diesen Schmerz kommt sie kaum hinweg. Jetzt hätten Sie noch von vielen, vielen anderen Mutter-Kind-Kombinationen erzählen können. Warum haben Sie sich jetzt für diese vier Perspektiven entschieden?
Weil die mich am meisten interessiert haben. Also was ich schon spannend an denen finde, ist, dass die alle ja auch ziemlich ambivalent sind. Also sie sagten gerade, Sina möchte unbedingt ein Kind und es klappt nicht, aber es dringt ja auch so durch, dass sie schon auch zweifelt und dass sie auch im Verlauf dieses Probierens, schwanger zu werden, immer mehr daran zweifelt. Liegt es vielleicht auch daran, dass ich es eigentlich gar nicht wirklich will, dass ich es vielleicht nur will, weil mein Partner das will? Und in dem Moment, wo sie dann mit Eva in Kontakt kommt, da kommt sie ja auch noch mal mehr in Zweifeln, weil es dann eben diese anderen Gründe gibt. Und genauso ist es bei Mona. Also natürlich ist die erschöpft und fragt sich manchmal, hätte ich nicht vielleicht keine Kinder kriegen sollen, aber gleichzeitig liebt sie ihre Kinder auch. Und das ist auch etwas, was sie belastet, weil sie natürlich die Verantwortung für die spürt und weil sie auch Angst spürt. Und das auch gerade im Hinblick auf die Zukunft, die Eva so zeichnet. Und Ich wollte noch zur vierten Frau sagen.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich sehe es ein. Ich habe das sehr verkürzt dargestellt in meiner knappen Skizze. Die haben natürlich noch viele andere Seiten, ihre Figuren. Aber sagen Sie noch, was Sie sagen wollten zu der vierten Person.
Ja, dass ich es bei ihr eben besonders spannend finde, wie eine Frau, für die eigentlich schon die größtmögliche vorstellbare Katastrophe eingetreten ist, wie die eigentlich auf das blickt, was uns allen vielleicht ja auch Angst macht.
Jetzt stehen die vier Frauen auch in Verbindung zueinander, mal näher, mal ferner. Also die beiden Schwestern Sina und Mona sind sowieso eng verbunden. Die vierte Frau, die keinen Namen bekommt, die ist Sekretärin an der Schule, an der die Eva Lehrerin war. Das ist eher eine fernere Verbindung. Die Erfahrungen dieser vier, die wirken auch aufeinander ein. Können Sie uns das vielleicht an einem Beispiel mal erzählen aus Ihrem Roman, wie das die Geschichten dann auch verbunden sind und aufeinander einwirken?
Ja, genau. Also bei Sina und Mona gibt es natürlich immer diesen Perspektivwechsel. Also Sina blickt auf ihre Schwester und hat immer das Gefühl, das ist eine ganz liebevolle Mutter und bewundert sie auch sehr dafür und sieht natürlich auch, dass es ihr irgendwie teilweise auch schwerfällt, aber so im Großen und Ganzen hat sie das Gefühl, meine Schwester hat da jetzt eine eigene Familie gefunden, die ich nicht habe. Und aus Monas Sicht sieht das dann natürlich wieder ganz anders aus und andersherum blickt Mona eben auch auf Sina, auf diese Beziehung, die Sina selber idealisiert und Mona sieht das wiederum anders und genauso passiert das eigentlich mit allen Figuren, dass man da diesen Perspektivwechsel machen kann.
Mhm. Ihr Verlag nennt die Sprache, in der Sie diese Geschichten erzählen, die Sprache in dem Roman eine präzise und bestechend schmucklose Sprache. Das ist eine interessante Formulierung. Haben Sie sich denn um Schmucklosigkeit bemüht beim Schreiben?
Also ich war auch erst ein bisschen überrascht über diese Formulierung und wusste nicht genau, wie ich das jetzt finden soll. Aber ich glaube, es passt schon, weil ich habe mich schon immer um Klarheit bemüht. Und ich glaube, Klarheit entsteht schon auch am besten, wenn man jetzt nicht besonders ausschmückend wird. Und ich glaube, genau das trifft schon auf den größten Teil des Textes zu. Im vierten Teil wird es ein bisschen verspielter, aber auch da ist es jetzt nicht prunkvoll.
Es könnte jetzt, also Sie haben eben diese Figur Eva, Sie haben ja vorhin kurz skizziert, warum sie zu dieser Haltung kommt, man sollte keine Kinder mehr kriegen in Zeiten der Klimakrise. Wenn man so ein Thema in einen Roman holt, könnte es die Verlockung geben, die ihren solchen Ansichten und Thesen sehr viel Raum zu geben. Also die Gefahr Thesenroman lauert am Horizont. Wie sind Sie mit dieser Gefahr umgegangen beim Schreiben?
Also ich habe die natürlich schon gesehen und wollte das auch auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist dann kein Thesenroman geworden, weil ich keine These habe. Also es gibt ja bei mir keine hundertprozentige Übereinstimmung mit dem, was Eva sagt. Ich interessiere mich dafür und ich habe Fragen oder es wirft bei mir Fragen auf. Und genauso bin ich auch bei den anderen Figuren Fragen nachgedacht und nachgegangen. Und das hat hoffentlich dazu geführt, dass es einfach ein Roman über seine Figuren geworden ist.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es für Sie am schwierigsten war, von der vierten Figur zu erzählen, von der Mutter, deren kleiner Sohn eben mit 8 Jahren gestorben ist. Wie haben Sie sich versucht, so eine Erfahrung zugänglich zu machen für so ein Erzählen davon in einem Roman?
Also tatsächlich war es am leichtesten, diesen Teil zu schreiben, was aber vielleicht auch mit der Form zusammenhängt, die ja so ein bisschen fragmentarischer ist. Und da habe ich es eigentlich so gemacht, also das ist, glaube ich, wie oft beim Schreiben so eine Mischung aus Empathie und Recherche. Also ich habe natürlich auch viel gelesen über Trauer, auch über die Trauer um ein Kind. Es gibt auch Dokumentationen dazu, die ich gesehen habe. Und letztendlich habe ich ja aber jetzt keinen Sachtext über trauernde Eltern geschrieben, sondern ich habe eine Figur erfunden, die auf ihre ganz eigene Art und Weise mit der Trauer umgeht. Und ich glaube, dadurch konnte ich mir dann auch Freiheiten nehmen.
Jetzt geht es in dem Roman um sehr viele verschiedene Fragen und Perspektiven. Sie haben das erzählt, aber diese eine Perspektive, der Zusammenhang Kinderkriegen und Klimakrise, mit der Sie sich eben auch auseinandergesetzt haben, sind Sie jetzt irgendwie nach diesem Roman der Arbeit daran eine Antwort auf die Frage näher gekommen? Sollte man noch Kinder in die Welt setzen in der Klimakrise?
Also leider nein, ich kann das immer noch nicht beantworten und das macht das Buch ja auch nicht. Es gibt ja auch explizit keine Antworten darin. Also was Eva sagt, was mich da immer am meisten gekriegt hat, ist diese Aussage, man kann diese Welt den Kindern eigentlich nicht mehr antun. Dafür war ich immer sehr empfänglich, aber vielleicht gerade das Schreiben des vierten Teils hat mich schon dazu gebracht zu denken, man kann seine Kinder sowieso nicht vor allem schützen und es gibt keine Garantie auf ein langes, gutes Leben. Insofern, ich tendiere zu, man kann noch Kinder bekommen.
Sagt Verena Kessler. Ihr Roman Eva ist im Hansa Berlin Verlag erschienen mit 200 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Bei uns ist das erste Sachbuch von Cici Dangaremba erschienen. Schwarz und Frau, Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft ist der Titel. Cici Dangaremba ist eine Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe. 2021 wurde sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Wegen ihrer politischen Aktivitäten läuft zurzeit in Simbabwe ein Gerichtsverfahren gegen sie. Das hält sie nicht davon ab, zwischen ihrer Heimat und Berlin hin und her zu reisen, um zum Beispiel ihr Sachbuch hier vorzustellen. Und dabei hat ihr unsere Redakteurin Stefanie von Oppen zugehört.
Wenn ich sage, dass ich ein existenzieller Flüchtling bin, dann meine ich, dass ich keinen Ort habe, der Mittelpunkt meiner Existenz ist.
Cici Dangaremba hat den Einfluss des Kolonialismus in ihrer simbabwischen Heimat von Kindesbeinen an erlebt. Um dem Empire zu dienen, wie sie sagt, seien ihre Eltern damals nach England gegangen. Ihre Mutter war die erste schwarze Frau, die im damaligen Rhodesien einen Universitätsabschluss gemacht hatte. Cici Dangaremba und ihr Bruder wurden in eine weiße englische Pflegefamilie gegeben. Man sei bei der Familie zu Besuch gewesen und plötzlich seien die Eltern einfach verschwunden. Eine zutiefst traumatische Erfahrung, wie sie in ihrem Essayband erzählt. Aus dem liest aber Raphael Rath.
Ich erinnere mich jedoch an das, was ich fühlte. Und es war Folgendes. Ich war ganz gewesen, als ich das Empfangszimmer verließ. Eine Guillotine fiel auf mich herab, als ich das Wohnzimmer betrat und trennte viele Teile von mir ab, die eigentlich gemeinsam wachsen sollten, doch in diesem Augenblick auseinanderstrebten.
Das Bild der abgetrennten Glieder ist für sie auch Symbol der Kolonialismuserfahrung.
Da gibt es eine Tendenz, auf Afrika als einen Kontinent zu schauen, der keine Geschichte hat. Und wenn ein Ort keine Geschichte hat, wird er zu einem Ort, der nicht gleichwertig ist. Wenn du keine Geschichte hast, hast du keine Zivilisation, keine Kultur. Du hast keine Gemeinschaft und bist einfach wie das Biest im Dschungel.
Als Mittel der Unterdrückung diente den Kolonialherren unter anderem die Bibel. So habe der belgische König Leopold den Missionaren folgenden Rat mit auf ihren Weg in den Kongo gegeben. Die Menschen dort seien gar keine Wilden. Sie wüssten von Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Die Missionare sollten also nicht etwa die frohe Botschaft des Evangeliums verkünden.
When you are teaching the gospel, you must teach those aspects of the gospel that encourage people to give up on the hope of joy.
Wenn ihr das Evangelium verkündet, müsst ihr die Teile daraus lehren, die dazu führen, dass Menschen die Hoffnung auf das irdische Glück aufgeben und das Glück dann eher in der nächsten Welt erwarten. Predigt Unterwürfigkeit. Nehmt nicht die Passagen aus der Bibel, die die Menschen ermutigen könnten, denn sie müssen lernen, dass ihr ihre Master seid.
Because we need them to see that you are the master.
Mit diesen tief in der Gesellschaft verankerten Unterdrückungsmechanismen umzugehen, dazu habe ihr das Schreiben geholfen.
Mir wurde klar, dass ich machtlos war. Und das hieß, dass ich Macht brauchte. Was wiederum hieß, dass ich Wörter brauchte. Mit Wörtern konnte ich etwas tun. Ich konnte richten, was kaputt gegangen war. Dann könnte ich vielleicht die mir wichtigen Dinge mit Wörtern an mich binden und müsste sie nicht mehr verlieren.
Mit 25 Jahren legte sie ihr erstes Buch, Nervous Conditions, vor. Viele weitere folgten. Allerdings dauerte es, bis sie publizieren konnte. Vor allem ihre autobiografische Romantrilogie ist spätestens seit sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam, auch in Deutschland sehr bekannt. Schwarz und Frau ist ihr erstes Sachbuch, das in Deutschland erscheint. Neben den Gedanken über Rassismus und Kolonialismus reflektiert sie darin auch über die Geschichte Simbabwes, dem früheren Rhodesien. Vieles davon stammt aus Reden, die sie vor allem vor jungen Menschen gehalten habe.
These speeches were mainly given to young people.
Es war mir sehr wichtig, zu jungen Menschen zu sprechen, damit sie nicht durch die Identitätskrisen gehen müssen, durch die ich gegangen bin.
Für Dangaremga ist es noch ein langer Weg, bis der Rassismus gegen Schwarze überwunden ist. Dabei spricht sie ungern von Schwarz und Weiß. Sie unterscheidet lieber zwischen melaninreichen und weniger melaninreichen Menschen und stellt mit Blick auf das versammelte Publikum fest:
It might sound strange to most people in the audience, because the audience is generally lesser melanated.
Ich sehe, dass hier die weniger melaninreichen Menschen in der Mehrzahl sind.
Gerade in der jüngeren Bevölkerung von Simbabwe und des afrikanischen Kontinents beobachtet sie, dass sich schon viel verändert hat.
Diejenigen, die wie ich von der Hybris des Weißseins verletzt wurden, sagen nicht länger, es schmerzt, und behandeln sich selbst auf selbstzerstörerische Weise oder lassen ihren ruinösen, wütenden und bitteren Schmerz an den eigenen Communities aus, wie es diese Hybris verlangt. Heute sagen wir, du hast mir Schmerzen zugefügt. Worte, die nicht auf die Erniedrigung und den Tod infolge unerbittlicher Selbstverstümmelung verweisen, sondern auf die Möglichkeit, Abstand zu nehmen von demjenigen, der die Schmerzen zufügt.
Wer aber nicht nur schwarz, sondern auch noch Frau ist, hat nicht nur in Simbabwe noch einen ganz anderen Kampf auszufechten. Dangaremga engagiert sich seit Jahren in der Frauenbewegung ihres Landes.
We do not have feminism in Zimbabwe that is really functioning at the level.
Zum Feminismus in Simbabwe gibt es noch keine theoretische Grundlage. Positionen von verschiedenen Frauengruppen zu erforschen, die es in unserem Land gibt, das ist eine wirklich wichtige Übung. Und darum wollte meine Verlegerin unbedingt, dass ich ein Kapitel über Feminismus hinzufüge.
Die Fähigkeit von Ideen, das Wort stammt vom griechischen Idein, sehen, ab, zu inspirieren, beruht darauf, den Intellekt, die Herzen, Köpfe und Seelen mit Leben zu füllen. Mit anderen Worten, sie führen zu Einsichten. Deswegen muss feministisches Gedankengut unterdrückt werden. Schwarze Feministinnen sind die Gruppe, die sich eine Bewegung für eine neue, gleichere Gesellschaft vorstellen und ihr Kraft geben kann.
Tsitsi Dangaremga, ihr Buch Schwarz und Frau, Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft, das ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen mit 160 Seiten, 22 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da reden wir jetzt über den neuen Gedichtband von Thilo Krause. In einer Laudatio auf Thilo Krause habe ich diese Sätze gefunden. Er ist ein Lyriker, der seinen Blick der Welt und ihrer Schönheit zuwendet, der uns die Augen neu öffnet für den nächtlichen Himmel, für die Weite des Meeres, aber auch für das Unkraut auf dem Pausenplatz. Thilo Krause kommt aus Dresden. Er lebt heute in Zürich, arbeitet dort als Wirtschaftsingenieur und er hat 4 Gedichtbände veröffentlicht und ein Roman. Sein neues Buch heißt »Das uns findet, wer will«. Der Kritiker Helmut Böttiger hat diese Gedichte gelesen. Guten Tag, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Die Augen neu geöffnet bekommen für die Welt und ihre Schönheit, wie es in dieser Laudatio heißt. Passt das denn auch für diese neuen Gedichte von Thilo Krause, also für Sie, für Ihr Lesen?
Ja, Schönheit ist natürlich auch was Missverständliches. Die Schönheit ist bei Thilo Krause auch mit dem Unkraut behaftet. Das hatten Sie ja schon genannt. Und in den Gedichten herrscht ein bestimmter Spannungszustand, der zu dieser Schönheit führt, die man als solche lesen kann. Und entscheidend ist, was zwischen den Versen vibriert.
Und in welchen Welten gibt es diesen Spannungszustand? Wohin führen die Gedichte?
Es ist der Umgang mit dem Herkommen, mit der Herkunft, mit Heimat. Das ist ein ganz großes Thema. Thilo Krause ist in der DDR geboren, hat Kindheit und Jugend in der DDR und dann in diesen chaotischen, wirren Zeiten nach 1989 verbracht, was man jetzt so sloganmäßig als Baseballschlägerjahre bezeichnet. Das kommt auch vor, also die Gewalt, die Brutalität. Und er blickt jetzt aus einer bestimmten Distanz, die vor allem räumliches, er ist ja jetzt in der Schweiz, blickt er auf diese Prägungen zurück. Und das ist auch vor allem deswegen interessant, weil sein erster Gedichtband vor einigen Jahren noch gar nicht um diese Herkunft ging, sondern da hat er sich auf die Gegenwart der Schweiz, die familiäre Situation unmittelbar bezogen und von dieser DDR-Kindheit kaum etwas thematisiert. Jetzt ist anscheinend so eine Distanz angewachsen und auch die Beschäftigung mit dem Stoff so angewachsen, dass das zum zentralen Thema wird und diese Kinderzimmer, der Verhau aus IKEA und VEB heißt es einmal, der Frost vergangener Jahre, das wird jetzt zum Thema und wie man mit Heimatprägungen, so Sehnsucht nach einer aufgehobenen Kindheit umgeht, wenn man weiß, so aufgehoben war diese Kindheit nicht.
Und wenn es um Kindheit geht, geht es auch um seine Familiengeschichte, auch um andere Menschen aus seiner Familie oder ist das ganz auf sein Ich konzentriert?
Es fängt an mit einem sehr schönen Zyklus über den Großvater, der kriegsversehrt ist, beinamputiert ist und das Fußballspielen im Garten zwischen Rosen und den Übungsflügen von sowjetischen Kampfjets, die dann drüber fliegen. Das wird dann in diesem Bild des Großvaters verdichtet, sodass man merkt, dass die Zeitgeschichte auf einen Punkt zusammenschnurrt, das Widersprüchliche. Und es setzt sich fort in Porträts des Vaters, die auch sehr ungewöhnlich sind, weil sie aus einer ungewohnten Perspektive kommen. Der Vater wird in einzelnen kleinen Miniaturgedichten porträtiert, einmal als Autofahrer, einmal als eine Gestalt aus einem Märchen, einmal als Melancholiker und das sind kleine, fein hingetupfte Szenen, die zeigen, dass es ein Gegengewicht zu diesen gesellschaftspolitischen Verhältnissen gibt, die das im kleinen, flüchtigen, privaten Glück vielleicht liegen könnte.
Und wie diese Gedichte klingen, Sie haben kurze Beispiele schon genannt, können Sie uns vielleicht trotzdem noch mal ein längeres nennen, dass man den Klang dieser Gedichte mal in den Kopf bekommt?
Also ein zentrales Motiv ist der zerbissene Kern. Und das klingt erstmal eher unscheinbar. Und man merkt dann mit der Zeit, dass das doch eine starke Symbolik hat. In einem Gedicht, das von der leichten Drift des Schlafs ausgeht, da entwickeln sich konkrete Traum- und Herbstbilder. Da liegen die letzten zertretenen Flüchte im Rinnstein. Wespen fliegen da herum. Und beim Erwachen heißt es dann, trage ich auf der Zunge den Geschmack eines zerbissenen Kerns. Und dieser zerbissene Kern, das ist etwas, was ihn im Innersten ausmacht. Das ist so eine Verdichtung seines Herkommens, seines Lebensgefühls, die Prägungen durch die Kindheit im Elbtal, im Osten. Und das ist das Erstaunliche von Politik, ist eigentlich nirgends konkret die Rede. Aber es gibt eine Ausnahme, als Motto zu dem Zyklus, in dem dieses Gedicht steht, ist Normalerweise sind die Motti von Dichtern, die er zitiert, verehrten Dichtern. Und in diesem Motto heißt es ganz lapidar, AfD triumphiert in den Dörfern, Sächsische Zeitung. Und so ist der Zusammenhang mit dem zerbissenen Kern, im Grunde der zerbissene Kern der Kindheit, der Identität, ist da nahegelegt, obwohl von Politik in den Gedichten selbst überhaupt nicht die Rede ist. Und da merkt man diesen Spannungszustand, in dem sich diese Gedichte bewegen.
Jetzt haben Sie die anderen Motti von den verehrten Dichterinnen und Dichtern genannt. Stehen diese Gedichte in einer erkennbaren Tradition?
Es fällt auf, dass Thilo Krause anscheinend sehr stark von Johannes Bobrowski geprägt ist, einem DDR-Lyriker, der 1966 gestorben ist. Und ein sehr ungewöhnlicher Lyriker war, der Natur und Geschichte in ähnlicher Weise thematisiert hat wie Thilo Krause. Und dieser Johannes Bobrowski tauchte schon in seinem ersten Gedichtband auf. Und jetzt gibt es zwei Gedichte, die mit Zitaten von Johannes Bobrowski enden. Leute, es möchte Holunder sterben an eurer Vergesslichkeit. Das ist ein Tribut an Johannes Bobrowski. Und wer sich dieser Tradition verpflichtet sieht, der weiß, worum es geht.
Thilo Krause, der neue Gedichtband heißt Das uns findet, wer will. Im Hansa Verlag ist der erschienen mit 130 Seiten. Für 22 Euro ist das Buch zu haben. Vielen Dank an Helmut Böttiger.
Straßenkritik.
Mein Name ist Pierre Köhler, ich bin 28 Jahre alt. Und wir sind gerade hier in der Nähe von Garmisch, weil wir eine Mehrtageswanderung machen zum Buch, welche Bücher ich gerne lese. Ich bin großer Fan von vielen Arten von Krimis. Jetzt gerade ist Arne Dahl, das ich lese, den dritten Teil. Da geht es um zwei Ermittler, die im ersten Teil zusammengeführt werden. In dem Fall war es vor allem viel mit Waffenschmuggeln und Waffenverkaufen an Nordkorea, Russland und Terroristen. Macht richtig Spaß zu lesen, ist eine coole Geschichte und das Schöne ist auch, dass sich über mehrere Reihen zieht. Also nach dem ersten Teil hat man Bock auf den zweiten Teil, immer wieder ein Ende, mit dem man dann sagt, man möchte das neue Buch lesen, also wenn man so mittendrin aufhört.
Pierre Köhler liest in der Nähe von Garmisch den Kriminalroman 5 plus 3 von Arne Dahl. Im Pieper Verlag ist der erschienen. Die Taschenbuchausgabe mit gut 400 Seiten kostet 10 Euro. The Big Sleep oder Tote schlafen fest. Das ist der berühmteste Roman von Raymond Chandler. Die Verfilmung mit Lauren Bacall und Humphrey Bogart haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Raymond Chandler ist unter anderem mit The Big Sleep zu einer Gründerfigur des US-amerikanischen Kriminalromans geworden. Er hat neben seinen Romanen auch viele Kurzgeschichten geschrieben und die wurden immer wieder verwendet als Vorlage für mehr oder weniger aufwendig inszenierte Hörspiele. 5 dieser Hörspiele hat der Audioverlag jetzt in einer neuen Box zusammengestellt. Die Spur des Jägers heißt die und Elmar Krämer hat sie für uns angehört.
Mein Name ist John Dermis.
Wer bei Raymond Chandler an Schlapphut tragende Detektive denkt, an verrauchte Kneipen und schöne Frauen, der bekommt in dieser Hörspielbox genau das. Die Spur des Jägers, John Dermis und Co. ermitteln, ist aber zugleich eine Reise in die Vergangenheit der Hörspielwelt. Das wird bei CD1 Heißer Wind schon nach den ersten Sekunden klar.
An Abenden wie diesen artet jede friedliche Bierrunde in eine wilde Schlägerei aus.
Ein Wüstenwind zerrt an den Nerven der Menschen in dieser Geschichte. Auch Privatdetektiv John Dermis kehrt genervt in eine Bar ein.
Es kann alles Mögliche passieren.
Ein Mord in der Bar etwa, eine Bekanntschaft mit der Dame, nach der sich der Ermordete kurz zuvor noch erkundigt hatte und die nur wenig später dem Detektiv das Leben rettet. Das Hörspiel, 1970 als eine Art Kammerspiel inszeniert, setzt auf Dialoge und Ruhe. Schnelle Schnitte, Musik und Geräusche gibt es bis auf das Rauschen des Wüstenwindes nicht. Für heutige Hörgewohnheiten anfangs zumindest irritierend.
Mit kreischenden Bremsen hielt draußen ein Wagen und die Pendeltür wurde aufgestoßen.
Kreischende Bremsen, Pendeltür? Schöne Geräusche, die in diesem ältesten Hörspiel der Zusammenstellung aber lediglich vor dem geistigen Ohr entstehen müssen. Anders bei Schüsse bei Cyrano, das 1976 produziert wurde.
Ich glaube, Sie wollten zahlen.
Das waren Schüsse, Mr. Melvin.
Ich hab's gehört.
Gewalt ist an der Tagesordnung und gehört anscheinend zum Leben der gescheiterten Existenzen, die in diesem Hörspiel ihre Verzweiflung mit Coolness überspielen. Nicht zuletzt ein gewohnt rotziger Martin Semmelrogge als Duke Targo und, wie ein akustischer Fels in der Brandung, Matthias Pougnet als Detektiv Ted Melvin.
Ich glaube, ich muss Ihnen Ihren verdammten Hals umdrehen, Mr. Cordway.
Bleib sitzen, Mann.
Halt du dich da raus.
Zurück, Jean. Sie können ihm nicht mehr helfen.
Alle fünf Hörspiele warten mit hochkarätiger Besetzung auf. Hilde Hessmann, Horst Michael Neuze, Helga Anders, Dieter Borsche, Lothar Blumenhagen und nicht zuletzt der unlängst verstorbene Hans-Peter Hallwachs. Sie alle ziehen mit ihrer Darbietung förmlich in die Geschichten hinein, egal ob in die von 1970, trocken und ohne Geräusch und Musikeinsatz, oder die späteren Produktionen, die sich im Laufe der Jahre zu akustischen Spielfilmen mausern.
Gleich knallt hier einer sein Gesicht auf den Boden.
Hebt dir das für die Schrotthalde auf. Ich habe für heute die Schnauze voll von Kraftmeier.
Aus dem Rahmen fällt ein Schriftsteller-Ehepaar von 1984. Keine Kraftmeier, kaum Gewalt, bis auf die psychische, die den Alltag von Marion und Hank Bruton bestimmt.
Das Rauschen des Wassers war der einsamste Laut in seiner Welt.
Einsam in der Zweisamkeit, die akustisch durch Schritte, zwitschernde Vögel, rufende Eulen und dezent düstere Musik von Igor Strawinsky fühlbar wird.
Ich quatsche schon wieder Literatur.
Bay City Blues von 1986 lebt wieder voll vom Chandler-Style. Die Frau eines erfolgreichen Arztes hat Selbstmord begangen, sagt die Polizei. Die Ermittlungen von John Delmas ergeben etwas anderes. Doch sobald er eine Spur hat, stirbt wieder jemand. Das ist Film Noir fürs Ohr. Auch wegen Hans-Peter Hallwachs, der perfekt in die Haut des Chandler-Detektivs schlüpft.
Ich wollte gerade eine Quartflasche ganz alten Scotch aufmachen. Ich kann natürlich auch.
Also wenn du es an deiner Tür klopfen hörst, dann bin ich das.
Die wohl atmosphärenintensivste Produktion der Box lässt zum Finale noch einmal die Liebhaber des Genres den Whisky schmecken und den Rauch riechen. Alles in allem eine Hörspielbox für Chandler-Fans und für Hörspielenthusiasten.
Fünf Raymond Chandler Hörspiele in der Box. Die Spur des Jägers erschien im Audioverlag. Für knapp 24 Euro gibt's die Box.